Tobi, ich habe einen Tipp für dich, dein Tablet muss immer in eine Hülle.
In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Ich glaube, es hackt. Tech-Tipps, die selbst uns Profis zum Nachdenken bringen.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi, Tobi.
Hi, Rüdiger.
Weißt du, was ich gelesen habe? Und das ist wirklich richtig gut. Pass auf. WinRAR ist profitabler als OpenAI.
WinRAR ist... Nee, ist nicht dein Ernst.
Ja, klar. OpenAI macht ja Verluste ohne Ende.
Ach so, ja, okay. Und WinRAR hat wahrscheinlich 12,50 Euro eingenommen. Ja. Na, mehr wahrscheinlich schon. Ein paar tausend vermutlich, aber...
Hast du es gekauft?
Ich habe viele Software lizenziert. WinRAR weiß ich nicht. Ich habe ja seit Jahren kein Windows mehr. Kann ich mich nicht erinnern, ob ich das gemacht habe, aber es ist ein guter Kandidat. Ich habe zum Beispiel auch IrfanView, was ja kostenlos ist. Da konnte man spenden, da war immer so ein Foto von irgendeinem so Wasserfall aus, keine Ahnung, Serbien, Kroatien, was auch immer, wo der herkommt, die er da eingestellt hat. Da habe ich auch mal 10 Mark oder waren es schon Euro, keine Ahnung, überwiesen.
Okay. Ja, also ich bin ja ein Verfechter von guter Software, sollte man auch kaufen, soll man auch bezahlen.
Absolut.
Gar kein Problem damit. Ich fand es nur sehr spannend, weil WinRAR ist ja so der Klassiker für Software, die so nett ist und immer sagt, hey, du hast es nicht gekauft, aber hier, benutze es trotzdem. Kann man schon machen.
Ja, und es war nicht mal so nervig, sage ich jetzt mal. Ich meine, es kam halt immer, du hast damit gelebt, auch irgendwo eine gewisse Zeit zumindest. Stimmt, ja. Und OpenAI braucht wieder Milliarden.
Ja, wir brauchen jetzt nochmal 100 Milliarden oder was? Ne?
100 Milliarden, Wahnsinn.
Ja, so viele Atomkraftwerke, wie die brauchen, das alles zu befeuern, können wir gar nicht bauen. Also Wahnsinn, es ist wirklich,
es ist Wahnsinn.
Ja, unfassbar. Wir haben noch eine Ergänzung zu einem Thema, was wir letzte Woche hatten. Mhm. Wir haben über TikTok gesprochen und die neuen Eigentümerbesitzverhältnisse und USA und so weiter.
Ja.
Da ist jetzt dann einen Tag später was passiert, was schon sehr, sehr komisch ist, denn wenn du in einer Direct Message in TikTok das Wort Epstein verwendet hast, dann konnte diese Nachricht nicht zugestellt werden mit dem Hinweis, hier, du verstößt gegen irgendwelche Guidelines.
Ja, das fand ich auch sehr witzig. Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Einen Tag, nachdem amerikanische Firmen, Konsortium, Freunde von Donald Trump TikTok übernommen haben, muss man auch sagen, Larry Ellison ist ja ein Kumpel, sage ich jetzt mal, bekanntermaßen. Einen Tag, nachdem die es übernommen hatten, konnte man Mails mit dem Inhalt Epstein, also die Files, um die es ging, die immer noch nicht veröffentlicht sind, nicht schicken. Und ich habe auch was gelesen und das hat mich dann doch schon ein bisschen irritiert, weil ich glaube, es gibt ein paar Leute mehr, die ein bisschen Ahnung von Technik haben und es gibt auch viele Leute, die mehr Ahnung als ich von Technik haben, aber die Begründung war das Beste. Ein Stromausfall könnte Ursache dafür gewesen sein.
Ja gut, da können wir, glaube ich, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das ziemlich Bullshit ist, dass ein Stromausfall nicht dafür verantwortlich sein kann, dass du ein bestimmtes Wort in einer Direct Message in einem sozialen Netzwerk nicht mehr schicken kannst. Das ist Quatsch.
Ja, natürlich. Also, das erklärt mir auch keiner.
Also die Gründe kennt man natürlich nicht offiziell. TikTok USA hat sich dazu geäußert und hat gesagt, wir haben keine Regeln gegen die Verwendung des Namens Epstein in Direktnachrichten und untersuchen derzeit, warum einige Nutzer Probleme haben, erklärte das Unternehmen in einer Erklärung. Und auch nur, nachdem sozusagen der Gouverneur von Kalifornien, also der Gavin Newsom, gesagt hat, okay, das müssen wir, dem müssen wir nachgehen, das müssen wir checken, ob das Zensur ist. Also das ist hochpolitisch für so ein, sage ich mal, soziales Netzwerk, wo nur witzige Videos geteilt werden. Also in diesen Zeiten leben wir jetzt. Also ja. TikTok ist wirklich ein hochpolitisches Thema.
Aber ich habe auch gelesen, dass die Löschzahlen der App massiv gestiegen sind. Da stand was von 150%. Prozent ist immer schwierig. 150% von 2 sind halt 3. Ist jetzt auch nicht so viel mehr. Also ich weiß jetzt nicht, auf welche Basis sich die Prozentzahl bezieht. Deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen. Aber es heißt wohl, dass viele, viele Leute jetzt anfangen, TikTok zu löschen. Mal sehen.
Ja, was natürlich auch erstmal nicht hilft, weil die Daten sind ja schon drin. Ne? Also wenn du die App löscht, klar, ist erstmal für die Zukunft gut, weil du befeuerst das System nicht noch weiter. Aber deine Daten, sage ich mal, da rauskriegen, kannst du wahrscheinlich eh nicht. Also selbst wenn du jetzt diesen AGB nicht zustimmst und löscht deinen Account, löscht die App und so weiter, nachweisen, dass deine Daten für irgendwelche Trainings von KIs oder sonst was verwendet, kannst du sowieso nie.
Also, ja, ist vorbei.
Das stimmt. Ist vorbei.
Ich fahre morgen in die Schweiz, und zwar zu einem Event in einem Museum in Solothurn. Enter heißt das ganze Gebäude dort. Das ist hat mehrere Ausstellungen, unter anderem auch Kryptomaschinen. Und ich treffe da auch Mark und Paul vom Kryptomuseum aus den Niederlanden, die dort einen Vortrag über eine alte russische Verschlüsselungsmaschine, die Fialka, halten. Und deswegen bin ich eben dort unterwegs. Und ich bin nicht allein, es gibt auch noch andere Touristen in der Schweiz. Unter anderem eine Amerikanerin, die beim Mobilfunkanbieter Cape Mobile Kundin ist. Die darf auch in die Schweiz, zwar nicht morgen, sondern vermutlich nächstes Jahr oder im Laufe dieses Jahres. Denn diese Frau aus den USA hat schlicht und ergreifend die Datenschutzerklärung ihres Mobilfunkanbieters gelesen.
Okay.
Kannst du ja schon denken, was kommt?
Ja. Haben sie irgendwas eingeschleust, um zu checken, dass die Leute es lesen?
Genau so ist es. Cape Mobile hat am Ende seiner Datenschutzerklärung reingeschrieben, wer bis hierher liest und sich als erstes meldet, bekommt eine kostenlose Reise in die Schweiz. Zusätzlich, ich glaube, 3 Monate oder 3 Jahre sogar kostenlos Mobilfunk. Und es gibt nicht nur einen Hin- und Rückflug, sondern auch noch für 2 Personen wohlgemerkt, sondern 3 Übernachtungen in einem privaten Chalet und Restaurantgutscheine im Wert von $1,500. Damit kommst du zwar in Zürich,
naja,
sagen wir mal, einen Nachmittag kannst du da schon verbringen.
Eine Pizza ist drin. Ja.
Aber im Endeffekt war es das. In dieser Zeit, was schätzt du, wie lange die online waren, bis die Frau es gemerkt hat?
Boah, wahrscheinlich Jahre, oder?
Nein. Also erstmal, Cape Mobile hat damit gerechnet, dass die innerhalb von 1 oder maximal 2 Tagen das Ding runternehmen müssen, weil sie sonst zugeschüttet werden mit Anfragen. Das hat sich nicht bewahrheitet. Es hat 2 Wochen gedauert. Also schon lange, ehrlich gesagt, bis der erste drauf kam, hier zu lesen. Und das Zweite, was hier ganz witzig ist, 655 Personen haben vorher das Häkchen gesetzt. Mhm. Ja, habe ich gelesen. Die haben es wohl nicht.
Also wir haben diesen Test bei F-Secure damals tatsächlich auch gemacht. Wir haben in verschiedenen Städten einen WLAN-Access-Point aufgestellt und haben da auch so eine Terms and Conditions-Seite davor gestellt, wo du auch dann anklicken musst. Die habe ich gelesen. Und ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, unten stand irgendwie drin, dass dein erstgeborenes Kind sozusagen in das Eigentum der Firma F-Secure übergeht. Irgendwie sowas Abgefahrenes, und das hat niemand gemerkt. Ja. Und wenn du dich mit dem Thema befasst, ich hatte da mal eine Präsentation zu das ganze AGB-Thema, das ist super spannend, finde ich, wie sozusagen die Texte allein schon visuell aufbereitet sind, dass du schon, also körperlich Probleme hast, sie zu lesen, und auch keinen Bock hast, sie zu lesen, weil es einfach, weißt du hast dann hellgraue Schrift auf weißem Hintergrund mit einem Font, der wirklich anstrengend ist. Und also, da braucht man sich ja nichts vormachen. Keiner will das lesen. Und ganz ehrlich, und keiner liest es.
Aber es hat sich ja auch in den letzten Jahren durchaus geändert, weil es gibt ja auch viele, viele Urteile, die vorschreiben, wie AGBs jetzt sein müssen, dass dieses hellgrau auf weiß zum Beispiel nicht mehr geht und dass die auch, ich sage jetzt mal, normal verständlich sein müssen und Ähnliches. Also das, glaube ich, hat sich schon durchgesetzt. Nichtsdestotrotz liest es keiner. Also warum auch? Jetzt mal ganz ehrlich, ändern wirst du sie sowieso nicht als Privatperson und verstehen wahrscheinlich auch nicht im Detail. Dann sind ein paar Sachen wirklich verklausuliert, das ist mir auch klar. Aber der entscheidende Punkt ist doch auch, gerade in Europa gehe ich doch davon aus, dass AGBs, die gültig sind, auch einem gewissen Geschäftsethos entsprechen und nicht, ich weiß gar nicht, wie man den Begriff da hat, verboten sind, sage ich jetzt mal, oder gegen
ethisch nicht korrekt oder
gegen ethische Grundsätze nicht verstoßen und so weiter. Also da gehe ich einfach von aus, deswegen klicke ich doch da auch drauf.
Ja, sollte man von ausgehen können, aber ich kann mir vorstellen, dass viele es einfach probieren halt, ne?
Also, ja,
natürlich. Aber wie du sagst, du hast ja auch keine Möglichkeit. Deine Wahlmöglichkeit beschränkt sich auf akzeptieren oder nicht nutzen.
Genau, so ist es.
Ja.
Naja.
Wir haben ja letzte Folge, ich habe ja angekündigt, ich versuche jetzt so ein bisschen meine Services umzuziehen, habe schon mit dem Browser angefangen, über den ich über heute noch gar nicht so richtig sprechen kann, weil ich noch nicht fertig bin mit meiner Recherche. Aber natürlich ist auch der Messenger ein Thema, über das wir sprechen müssen. Also WhatsApp habe ich, wie jeder andere auch, mittlerweile. ich habe mich tatsächlich viele Jahre gewehrt. Und ein Kumpel damals in der Uni, der David, hat immer gesagt, du bist der Einzige hier, der kein WhatsApp hat, das nervt wie Sau. Jetzt mach mal. Und ich habe das echt jahrelang durchgezogen. Aber als sie dann die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeschaltet haben, habe ich gedacht, ja gut, okay, dann kann man es jetzt nutzen. Aber ich möchte eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Ich habe das gelesen, es gibt eine neue Attacke auf WhatsApp, die gerade die Runde macht. Und das BSI warnt auch davor seit einer Woche ungefähr.
Also du hast mich gerade total abgehängt. Ich habe erst gedacht, in welche Richtung geht es jetzt? Das schwenkst du. Nee,
ich sage nur, ich wollte nur rechtfertigen, ich nutze WhatsApp noch. Aber eigentlich davon weg.
Okay, aber pass auf, bevor wir auf das BSI-Thema kommen, und ich weiß noch gar nicht, worum es da geht, ich nutze WhatsApp auch. Ich versuche es zu vermeiden an den Stellen, wo ich sage, das ist Geschäftliches zum Beispiel. Aber ich werde auch öfters auf Vorträgen gefragt von Leuten, gerade wenn ich in der Schule oder sowas bin, mit Eltern darf man das nutzen. Und unter uns gesagt, ich sage dann auch, wenn sich die Elternrunde abstimmt, wer die Kinder vom Sport abholt, dass da eben nicht 7 SUVs rumstehen, sondern nur 2, dann ist WhatsApp wahrscheinlich jetzt nicht wirklich das Problem. Geschäftliches würde ich darüber nicht zwingend abwickeln wollen. Das macht vielleicht auch mehr Sinn. Und die Frage ist, ob ich meine Antwort jetzt überarbeiten sollte, weil mittlerweile gibt es einfach genügend Alternative. Also Signal ist für mich Nummer 1, weil es einfach noch am zweitverbreitetsten ist hinter WhatsApp und immer mehr Leute da sind. Threema nutze ich viel auch mit Leuten aus der IT-Branche, die einfach wissen, da ist gut verschlüsselt, das ist eine Schweizer Firma, da geht nichts raus und ähnliches. Aber es ist halt so ein versprenkelter Markt, wie so oft leider. Und die Großen sind die Amis.
Ja, also ich würde eigentlich auch gerne alles zu Signal umziehen, aber das wird natürlich schwierig. Also bei den Tech-Connections, die du hast, geht das ohne Probleme. Die haben alle Signal. Ja. So im privaten Umfeld, wenn du sagst, ey, lass doch mal diese Gruppe umziehen, das kannst du vergessen. Da kriegst du keine, also hört dich keiner.
Ja. Irgendeiner fehlt immer. Ja. Aber ich habe dich abgelenkt und wieder zurück. Du wolltest was erzählen zum Thema WhatsApp und BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Genau, und ich weiß, dass du mit dem Thema schon mal zu tun hattest. Es geht um das Thema Ghost Pairing. Also das ist der Begriff. Ich kannte es bis jetzt auch noch nicht, aber es geht im Prinzip darum, dass ein WhatsApp-Account nicht übernommen wird, sondern dass jemand mitlesen kann in deinem WhatsApp-Account.
Theoretisch auch schreiben, aber dann fällt es halt auf. Genau. Deswegen geht es um Mitlesen. Ich erkläre tatsächlich mal kurz, was da Sache ist und was ich gemacht habe, worauf du hinaus willst. Wenn man es gibt ein WhatsApp-Web-Frontend. Wenn man das nutzen möchte, macht man Browser auf, tippt web.whatsapp.com, glaube ich, ist es, ein und dann muss man einen QR-Code von seinem Handy scannen. Also du musst in dem echten, authentifizierten WhatsApp eine spezielle Seite in den Einstellungen aufrufen und dann so einen QR-Code einscannen, damit du die Web-Oberfläche nutzen kannst. Und ich habe in einem Test von Stern TV, das ist aber auch schon viele, viele Jahre her, mal von Leuten das Handy genommen unter einem Vorwand in einem Café, hatte mein iPad auf dem Schoß und habe dann quasi dort den QR-Code abgescannt. Ich bin also kurz in die Einstellung, wollte fragen, welche Version haben Sie denn? Moment, ich schaue schnell nach und habe schnell die Seite mit der Kamera quasi geöffnet, mit dem Verknüpfung und damit mein iPad freigeschaltet. Und dann sind wir huhu nach ein paar Minuten wieder hin und sagen, guck mal, ich kann dein WhatsApp mitlesen. Mhm. Aber worauf du und ich hinaus wollen, das geht. Also es ist möglich, dass man heimlich mitliest, ohne der andere es merkt. Du siehst es aber in den Einstellungen. Du kannst reingehen und fragen, gibt es verknüpfte Geräte? Und die kannst du dann auch wieder natürlich löschen. Aber auch damals schon, eigentlich hättest du gewarnt werden müssen bei der Verknüpfung.
So, und der Unterschied zu dieser Attacke, die jetzt unterwegs ist, und deiner, bei deiner musst du sozusagen diesen Code scannen. Du musst also das Handy du musst das Handy haben und musst diesen QR-Code scannen.
Richtig.
In der jetzt umgehenden Attacke läuft es anders, weil du kannst auf dieser web.whatsapp.com-Seite nicht nur einen QR-Code scannen, sondern du kannst sagen, ich möchte mich mit einer Telefonnummer anmelden. Das heißt, du gibst dort eine Handynummer ein. Diese Handynummer bekommt dann einen Zahlencode, den du auf der Seite eingeben kannst und bist dann auch verbunden damit. Das heißt, du brauchst diesen QR-Code gar nicht.
Okay.
Also du authentifizierst dich mit einer Nummer, die du über dein WhatsApp bekommst.
Ja, also es muss ja aber die Nummer sein, der Person, dessen genau. WhatsApp ich übernehmen möchte. Also wenn ich ja, jetzt genau. dein WhatsApp mitlesen möchte, würde ich sagen, schick eine an Rüdigers Handynummer.
An meine Handynummer, genau. Okay. So, und die Attacke funktioniert eben so, du bekommst eine WhatsApp von einem Freund. Also das ist wirklich auch ein Freund, der dir schreibt, sagt, ey, guck mal, so ein klassisches Phishing, hier ist ein Foto von dir im Internet aufgetaucht. Du bist dir verlinkt worden auf diesem Foto. Mhm. Mit einem Link. Von einem Freund, wohlgemerkt. Du kennst die Person.
Okay.
Du klickst drauf, kommst auf eine Facebook-Login-Seite. Und die Login-Seite sagt, ja, du musst dich erst hier anmelden, gib mal diesen Code ein. Und dann löst quasi diese Seite im Hintergrund diesen WhatsApp-Web aus mit deiner Handynummer. Du kriegst den Code, gibst den auf diese Fake-Facebook-Seite ein und im Hintergrund öffnet sie das WhatsApp und hat dann Zugriff auf deinen WhatsApp-Account.
Beim Angreifer.
Und und dann passiert nämlich genau das, was du gesagt hast. Dann wird nämlich wieder, also wird erstmal deine Informationen runtergeladen, soweit es geht, und dann wird in deinem Namen von diesem übernommenen Client wieder die Nachrichten an deine Freunde geschickt. Mhm. Ja, also du brauchst im Prinzip nur einen im Adressbuch, der das einmal an alle schickt und dann verbreitet sich das weiter. Also die Attacke ist sehr, sehr durchdacht. Ich finde das sehr, also sehr gefährlich. Ich habe auch alle mal gewarnt davor, dass sie so einfach so Nachrichten ignorieren sollen.
Schreibst du so Wurm-Mails oder Wurm-WhatsApp? Bitte weiterleiten an alle deine Freunde oder so. Kommen die von dir immer? Ich dachte mir schon, wer schreibt sowas?
Ja, tatsächlich habe ich so ein paar Gruppen, wo ich ab und zu mal so ein paar kleine Tipps reinschreibe. So nach dem Motto, jetzt mal iOS updaten, weil jetzt ist wirklich, jetzt brennt's. Dann
ja, ist die Gruppe Kindergarteneltern.
Nee, die nicht.
Die nicht. Aber ganz kurz, das ist ja keine technische Lücke, überhaupt nicht. Das ist ja
Nein, Social Engineering, klar.
Richtig, reines Social Engineering, das einfach, ich sage mal, gut gebaut ist und dass es ehrlich gesagt keinen Schutz gibt, außer dass die Leute es wissen, dass es das gibt und sie nicht drauf reinfallen, wenn du mir jetzt schreibst, hey Tobi, von dir ist ein Foto im Netz.
Mhm. Aber das ist natürlich klar, beim Social Engineering, du hast schon mal dieses Vertrauensverhältnis, du sagst, okay, der Tobi schickt mir am Tag, keine Ahnung, 300 WhatsApp-Nachrichten und dann ist halt eine dabei, die nicht von ihm kommt, das zu erkennen, erstmal schwer. Dann diese Facebook-Seite, also diese Fake-Facebook-Login-Seite kann man erkennen, wenn man drauf achtet, aber wenn man nicht drauf achtet, klickt man halt vielleicht mal drauf, weil WhatsApp weiß man, ist von Meta, Facebook ist von Meta, ja, passt irgendwie.
Ja. Naja. Ja, theoretisch könnte ja auch da eine WhatsApp-ähnliche Oberfläche kommen und sagen, du pass auf, wir schicken dir jetzt einen Code zu, um dich zu verifizieren. Das würde wahrscheinlich genauso gut funktionieren.
Ja. Aber warnt eure Angehörigen.
Interessant, ja. Okay, dankeschön. Letzte Woche haben wir auch über BitLocker gesprochen. Du kannst dich erinnern, es geht um die BitLocker-Verschlüsselung deiner Festplatte und dass Microsoft die auf richterliche Anordnung in den USA mindestens einmal oder ein paar Mal herausgeben musste, um Ermittlungsbehörden die Möglichkeit zu geben, Festplatten zu entschlüsseln. Und wir haben auch gesagt, bei Apple kann dir das nicht passieren. Da gibt es einen schönen Artikel, den ich auch in den Shownotes wieder verlinken werde von Heise, der das ein bisschen besser erklärt sogar, als wir das gemacht haben. Und ich lese jetzt da nicht vor, aber vielleicht noch ein paar Sachen, die da ganz interessant sind. Und wer es dann wirklich im Detail nachlesen will, geht auf podcast.ichglaubeeshackt.de. Also, du hast richtig gesagt, FileVault, die Verschlüsselung läuft entweder rein lokal. Das heißt, du schreibst dir einmal diesen Wiederherstellungsschlüssel auf, der auch nur einmal angezeigt wird übrigens und nie wieder. Und die andere Idee war, du konntest diesen in die iCloud legen. Und dann hattest du eigentlich theoretisch das gleiche Problem.
Das gleiche, ja.
Was Microsoft auch hätte, wenn ein Richter gekommen wäre zu Apple, und wahrscheinlich ist es auch passiert, dann müssten die den rausgeben, weil der da liegt. So. Und jetzt ist es so, es gibt Advanced Data Protection, ADP genannt, seit Ende 2022 übrigens schon. Ist das eine Technik, die sensible Inhalte bei Apple Ende zu Ende verschlüsselt. Und da wird jetzt der Key reingelegt. Das heißt, du hast zwar in der iCloud deinen FileVault-Entschlüsselungs-Key-Schlüssel, aber auf den kannst du eben nicht mit einem Passwort oder sonst irgendwas zugreifen, sondern du brauchst immer deinen zweiten Faktor, also typischerweise noch ein anderes Apple-Gerät, das Apple eben auch nicht hat. Und demnach auch nicht an diesen Schlüssel rankommt. Also die haben sich quasi selber mit Absicht proaktiv ausgesperrt und geben dir trotzdem die Möglichkeit eines Recovery Keys, den du zumindest mit deinem Kennwort und einem Zweitgerät oder zweiten Faktor automatisiert lösen kannst. Nicht auslesen, sondern auslösen.
Ja, ist die saubere Lösung in meinen Augen, ja. Also ja. Da hat Apple ja schon in die Richtung schon ein paar ganz gute Entscheidungen getroffen. Also auch als ich dann aus UK sozusagen in der Form verabschiedet haben, dass sie gesagt haben, wir machen hier keine Vollverschlüsselung mehr. Wenn wir eine Hintertür bauen müssen, dann machen wir es halt nicht mehr. Dann gibt es eben gar nichts mehr für niemanden.
Ja. Ja.
Das heißt, die machen sich da Gedanken. Finde ich schon okay. Das finde ich schon in Ordnung.
Das ist eine Entscheidung. Das ist, ja, ja. Was man ja so oft hört, Datenschutz ist eine Entscheidung, die du treffen kannst und nicht musst.
Genau.
Ja.
Meta hat noch was geändert an WhatsApp. Heute irgendwie WhatsApp-Folge, ich weiß auch nicht. Ich will das gar nicht pushen, aber es gibt jetzt einen Strict, also du kannst jetzt Strict Account Settings einschalten bei WhatsApp. Dann okay. Hast du sozusagen so ein bisschen gehärtetes WhatsApp, wie wir es auch beim iPhone kennen. Du hast ja da diesen Secure Mode oder wie er heißt, dass du bestimmte Funktionen ausschaltest, damit das Gerät sozusagen sicherer ist. Genau das gibt es jetzt bei WhatsApp eben auch. Ist gerade erst gelauncht worden wohl. Was da passiert ist, du schaltest es ein und dann werden zum Beispiel Anhänge von unbekannten Absendern nicht geladen.
Also bis ich sie aktiviere oder was?
Ja, du musst den unbekannten erst freigeben und dann musst du es aktivieren, dann kriegst du die. Also ein Unbekannter kann dir nichts schicken. Ja? Du hast bestimmte Optionen in der Software, sind nicht verfügbar. Der Datenschutz ist verschärft. Also du kannst bestimmte Anrufe und Gruppeneinladungen kriegst du nicht mehr zugestellt. Ja? Also ich weiß jetzt noch nicht, welche das sind, aber wenn du sozusagen, wenn Unbekannte für dich beteiligt sind, dann kriegst du das alles nicht zugestellt.
Wäre das eine Idee, dass der Ivo in der Gruppe nicht immer so nervt? Wollen wir doch von Signal auf WhatsApp umziehen?
das ist gemein.
Ja, er also weiß Ivo,
wenn
doch,
das heißt, du nervst gar nicht.
Natürlich das nicht. Das war eine Steilvorlage, da musste ich einfach zuschlagen. Ich freue mich immer. Ich war übrigens beim Ivo in seinem Büro virtuell. Das erste Mal. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ja, ja. SimCity auf klein. Er hat mich dann beschossen mit irgendwelchen Dingen. Das war nicht anders. Also, ne? Und dann durfte ich mir einen Kaffee nehmen, der halt nach nichts geschmeckt hat.
Aber war nett. Aber es ist witzig. Ich mag es auch.
Total.
Auch
also sorry für die Unterbrechung.
Und also dieser Secure Mode, für wen ist der gedacht? Natürlich wieder wie immer für Journalisten, Aktivisten, Politiker oder allgemein Personen mit einem erhöhten Risikoprofil.
Ja.
Also nicht für den normalen User, nicht für die Kindergarten-WhatsApp-Gruppe oder sonst was.
Ja, ergibt auch Sinn, weil wenn du das einstellst, hast du nicht so viel Komfort. Und es ist immer diese übliche Waage, Komfort hoch heißt Sicherheit runter und Sicherheit hoch heißt Komfort runter. Und das ist das auch hier. Du musst jemand erst freischalten, bevor und bla bla bla. Ist ja erstmal nicht so einfach. Aber natürlich hoffe ich, dass die Menschen, die in solchen kritischen Infrastrukturen zum Beispiel tätig sind, das auch wissen, beachten und auch in Kauf nehmen, dass es eben nicht so einfach geht, weil es halt einfach Spione und bösartige Regierungen gibt, die mit solchen Informationen uns als Gemeinschaft, als Demokratie schaden.
Ja, absolut, absolut. Und wenn du in diesem, sage ich mal, Segment, in diesem Risikoprofil unterwegs bist, dann hast du natürlich ganz andere Herausforderungen. Also ich habe da ein bisschen mich eingelesen in das Thema Burner Phone, weil mich interessiert hat, wie machen das denn so Journalisten oder so Whistleblower, wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben jetzt ein normales Handy, mit dem wir arbeiten, aber auch eins, mit dem wir halt sicher kommunizieren oder sonst was. Und ich glaube, es ist fast unmöglich, ein Telefon, ein Handy zu haben, das nicht mit dir verknüpft werden kann als Person. Ich glaube, es funktioniert nicht, weil zum Beispiel hast du immer einen Location Overlap, also sprich, wenn du zwei Telefone dabei hast, eins offiziell ist deins und eins ist sozusagen nicht offiziell deins, aber die in der gleichen Location immer rumhängen oder oft rumhängen,
permanent.
Ist schon mal, sage ich mal, kann man schon mal ein Pattern bilden. Ja, also das kann jetzt
GPS
ist sein.
Entweder dein Bodyguard,
dein
Bodyguard oder dein Zweittelefon, ja.
Genau, und dann gibt's noch so Sachen wie die Kontakte zum Beispiel. Also du müsstest theoretisch zwei verschiedene Gruppen von Kontakten auf den Handys haben. Da darf sich eigentlich nichts überschneiden, weil sonst kann man da auch wieder sagen, okay, da gibt's eine Verbindung in irgendeiner Form. Und auch zum Beispiel die Zeit, wann du es verwendest. Also geht ein Handy immer zu einer bestimmten Zeit an. Da kannst du immer so ein Verhalten machen. Ja, also wird das eine Handy benutzt, wenn das andere gerade nicht benutzt wird, zum Beispiel.
Ja.
Und im Endeffekt, wenn du unterwegs bist in so einem Umfeld und du verbindest dich einmal per Bluetooth mit dem falschen Device, dann bist du schon sozusagen wieder erkennbar. Bist du einmal im falschen Wi-Fi, nutzt du einmal ein Login von dem falschen Gerät, ist eigentlich alles schon rum ums Eck. Also es ist wirklich sehr schwierig, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Politiker bist oder Aktivist bist oder sowas, da anonym unterwegs sein, ist meines Erachtens mit einem Smartphone fast unmöglich.
Ja, außer du machst es nur für eine gewisse Zeit, dass du für eine Reise von x Tagen so ein neues Telefon mitnimmst. Und am besten vielleicht gar kein Smartphone, sondern nur ein Telefon oder so. Wenn es geht. Du kannst halt dann kein Taxi rufen über Uber-App oder sonst irgendwas und bestellst auch keine Pizza, zumindest nicht über die App. Und ja, macht's halt schwieriger.
Ja.
Once again, Komfort hoch, Sicherheit runter und umgekehrt.
Ja.
Schwierig. Hast du jemals jemand gekannt, der so ein Burnerphone brauchte oder genutzt hat?
Ja.
Okay.
Ja, also tatsächlich schon 2-3 Mal, aber ja.
Und war, also Erfahrung, also hat er oder sie was erzählt, also wie das ist? Oder warum man das macht? Kannst du was sagen?
Also erzählt, wie es ist, nicht wirklich. Also wir haben nicht über das Burnerphone gesprochen. Mhm. Aber ich habe schon im Umfeld so ein paar Leute, die aus gutem Grund, sage ich mal, ein bisschen paranoider unterwegs sind, gegebenenfalls. Und die haben natürlich sowas. Aber ich kann von dem einen sagen, der hat gemeint, okay, pass auf, wenn wir uns dann treffen, dann komplett ohne Smartphones. Also der hat auch jetzt keins dabei gehabt. Er hat immer gesagt, nein, kein Smartphone.
Okay. Und du musstest deins auch zu Hause lassen und warst wahrscheinlich total nervös, dass es nicht piepst und du nicht permanent gucken kannst, ob Ivo oder ich gerade geschrieben habe, oder?
Ja, klar. Also das ist schon komisch. Man ist schon so ein bisschen, also es fühlt sich ja komisch an, wenn du das Haus verlässt und du hast das Handy nicht in der Hosentasche, dann machst du jetzt diesen Klopfer. Das ist komisch.
Ja, ne? Ganz ehrlich, nehme ich mich hier voll mit ein. Bei mir ist es ähnlich. Ich, selbst wenn ich zum Briefkasten gehe und ich habe das Handy nicht dabei, überlege ich mir, ob ich nochmal 5 Meter zurückgehe und es mitnehme, was eigentlich völlig gaga ist. Also es geht ja gar nicht darum, dass man es
gut, aber auf deinem Anwesen bis zum Briefkasten bist ja 20 Minuten unterwegs, von daher verstehe ich dann schon. Ja. Also bis du dann da den Weg da runter bist, an den Pools vorbei. Oh, das ist ja gut, da würde ich auch nochmal umdrehen.
Schon, oder? Ja. Phänomenal. Im Gegensatz zu mir hast du ja nicht 17 Autos in der Tiefgarage stehen und ein paar Oldtimer. Aber du fährst auch wahrscheinlich auf Dienstreisen hin und wieder mit Mietwagen, oder?
Mhm.
Ja, okay.
Na klar.
Also manchmal ist es ja so, du holst deinen Mietwagen ab, du musst die Spiegel einstellen typischerweise und den Sitz verstellt man so, dass das alles passt.
Ja, aber der Unterschied ist, ich muss den Sitz runterstellen und du musst den Sitz hochstellen.
Ja, und vor allem. Ich muss ja an die Pedalen kommen, das ist ja eher mein größeres Problem. Also oben rausschauen ist nicht, ich bin ja ein Sitzriese, die Beine sind halt kurz, also das ist völlig wurscht. Aber pass auf, du hast dann deinen Sitz eingestellt und dann verbindest du dein Handy, also du machst erstmal an, du stehst in irgendeinem Flughafen, Parkhaus, machst den Motor an oder zumindest die Zündung, verbindest dein Handy, Bluetooth, bla, an, hier Code eingeben und so weiter und so fort. Und wenn dann alles läuft, dann machst du, weiß nicht, Radio an? Hörst du Radio noch?
Ja, klar.
Okay. Ist dir aufgefallen, dass, zumindest geht es mir so, in Mietwägen sehr, sehr häufig ein Sender eingestellt ist vom Vormieter, den ich eigentlich zu Hause oder in meinem Auto, wenn ich damit fahre, praktisch nie höre?
Ja, klar, weil es auch regional ist. Also
regionale Radiosender. Nicht regional. Ich meinte sogar einen deutschlandweit empfangbaren.
Okay.
Den ich sehr, sehr häufig als letzten Sender sehe, ist Deutsche Welle.
Deutsche Welle, ja.
Ja, noch nie gehabt.
Aber Deutsche Welle, gibt es den überhaupt in Deutschland? Ist das nicht so ein Sender, der nur im Ausland?
Nein, den kannst du ja auch empfangen. Also da müsst ihr mir jetzt schon sehr täuschen, dass der anders hieß. Das war.
Kleine Korrektur aus dem Schnitt. Der Tobi, der Meister der Überleitung, hat Deutschlandfunk und Deutsche Welle verwechselt. Also im Mietwagen hört er Deutschlandfunk, aber jetzt im Weiteren geht es tatsächlich um Deutsche Welle.
Also immer diese, die den ganzen Tag über irgendein Thema reden, das ist dann Schwerpunktthema. Es gibt alle, keine Ahnung, 30 Minuten gibt's Nachrichten und so weiter. Warum? Also ich will jetzt gar nicht aufs Mietwagen-Dingsbums heraus, sondern es geht mir um die Deutsche Welle. Du hast nämlich völlig recht, die sendet primär auch in ganz, 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 ganz viele Länder auf dieser Welt. Weiß nicht, ob die Langwelle noch machen überhaupt, aber die wirklich ins letzte Eck. Und ich glaube, die haben auch in Russland Probleme, dass die da noch, wenn sie überhaupt noch senden dürfen oder die wurden da geschlossen, was auch immer. Die Deutsche Welle hat aber, und deswegen bringe ich sie hier in den Podcast, hat eine neue App rausgebracht. Also die haben eine Radio-App, so wie, keine Ahnung, Radio Gong und Antenne Bayern und wie sie alle heißen auf der Welt. Die haben eine eigene App und zwar heißt die nicht DW Radio, also Deutsche Welle Radio oder sowas, sondern DW Access. Und die ist brandneu. Und DW Access ist eine extrem und bewusst schlank gehaltene App, die den Zugang zu unabhängigen Informationen in Regionen sicherstellt, in denen die digitale Freiheit bedroht ist, so schreiben sie selbst auf ihrer Seite. Und sie bietet Nutzern einen sicheren Weg, Deutsche Welle-Inhalte auch unter starker Zensur zu erreichen. Und dann werden Länder genannt, drei werden aufgezählt, Iran, Russland und China. Die sagen also, diese App ist geeignet, im Iran, in Russland und in China an unzensierte Daten zu kommen. Das machen sie eben mit, ich nenne es jetzt mal Zensurumgehung unter schwierigsten Bedingungen. Und zwar, jetzt pass auf, jetzt hole ich es mal her. Anders als die meisten Apps heutzutage ist DW Access zum Beispiel nicht in den App Stores verfügbar. Also du musst Sideloading machen. Und zwar unter verschiedenen Dingen. Nutzer können sie über die DW-Plattform access-unlocked.org herunterladen oder direkt über den Messenger-Dienst oder über Bluetooth teilen. Dieser Ansatz gewährleistet nicht nur Unabhängigkeit von großen Technologiekonzernen, schau mal, da sind wir auch wieder bei dem Thema, sondern reduziert auch die Anfälligkeit für staatliche Einschränkungen. Also das ist erstmal, wie komme ich denn daran? Da kriegt es erstmal keiner mit, dass ich die aus dem App Store lade. Ich muss also auch nicht meine Apple-ID oder Apple gibt's ja gar nicht, komme ich gleich dazu, aber deine Google-ID oder sonst irgendwas nutzen. Und in der App gibt es ein integriertes VPN, das war fast klar für den sicheren Zugriff. Keinerlei Übertragung personenbezogener Daten für maximale Nutzersicherheit. Es gibt eine Online-Funktionalität für vorab gespeicherte Inhalte und Artikel-Sharing via Bluetooth. Das heißt, du kannst auch, wenn du nur kurzzeitig online bist, dir quasi die Sendung der letzten Stunde, keine Ahnung, ich sag's jetzt mal, runterladen und dann schnell den Ort wechseln und die Nachrichten dann offline anhören. Es gibt einen Datensparmodus für Regionen mit eingeschränkter Netzabdeckung, was auch sinnvoll klingt. Also du weißt selber, ein MP3 mit 256 Bit pro Sekunde ist deutlich größer als eins mit 128 und du hörst bei gesprochener Sprache erstmal gar keinen Unterschied. Wahrscheinlich kannst du da auf 56 Bit auch runtergehen und es reicht für Nachrichten hören. Und das Letzte. DW Access ergänzt damit die bestehende Deutsche Welle Nachrichten-App und ist aktuell nur für Android-Geräte verfügbar. Klar, weil eben Apple noch den Store vorschreibt.
Und nee, stimmt nicht. Also du könntest natürlich auch schon Sideloading auf dem iPhone machen. Nur die Hürden sind relativ groß für den Anbieter. Also sie könnten das schon machen. Also
ja, hier steht aber auch noch, dass gerade in Regionen mit Medienzensur sind halt auch Android-Geräte deutlich verbreiteter. Da geht es wahrscheinlich auch um die Kosten, die diese Geräte mit sich bringen, weil ein iPhone halt typischerweise ein 3 Euro Dirham oder was auch immer mehr kosten als ein Android-Gerät.
Na, aber immerhin. Also ich meine, für Android reicht ja erstmal, dass die Informationen überhaupt irgendwie in diese Länder gelangen. Ja, also da hat sich jemand offensichtlich sehr viele Gedanken gemacht, wie man es nutzen kann, wenn man diese Einschränkung hat, dass das Internet in einem Land komplett überwacht, gesperrt, was auch immer wird.
Ja.
Finde ich sehr cool. Finde ich echt gut.
Ja, und ich fand es auch sehr spannend zu lesen, an was alles gedacht war. Also da war nicht nur die technische Komponente eines VPNs, machen wir uns auch nichts vor. Ich weiß ja auch von meiner China-Reise vor, das ist ja ein paar Jahre her, VPN angeschaltet und das lief dann auch und irgendwie 4 Stunden später war es halt dann, war die Verbindung weg. Und dann musste es ein anderes VPN nehmen, das ging dann auch wieder 4-5 Stunden und dann war es halt vorbei. Also wenn du nicht mehr als 2 VPNs Anbieter dabei hattest, dann blocken die dich da gnadenlos raus. Das war jetzt kein Problem, weil es war in einer westlichen Hotelkette in Peking und die wissen wahrscheinlich genau, wer das ist und dass sie mich nicht verfolgen müssen, aber die haben es halt einfach geblockt, weil sie nicht wollten, dass ich das nutze.
Ja,
also
ja.
Hier muss ich sagen, mit Loading, Teilen über Bluetooth, die Möglichkeit, schnell und super quick Offline-Inhalte zu laden, finde ich einfach total toll durchdacht. Also Deutsche Welle, Gratulation, tolle, tolle Idee und gehört aus meiner Sicht nicht nur verbreitet als Information an die Leute, die es brauchen, und nutzen sollen, sondern einfach auch als Hinweis an ja unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir sowas machen müssen, ist eigentlich schon traurig.
Ja, klar. Aber das ist die Welt gerade. Ja.
Ja.
Das ist die Welt. Ein weiteres sehr bejahendes Thema. Ich muss nochmal auf diesen Browser zurückkommen. Mhm. Ich bin, wie gesagt, noch nicht fertig mit meiner Recherche, welchen Browser ich in Zukunft einsetzen will. Ich habe aber in dem Zuge etwas gefunden, was ich noch nicht kannte. Es ist eine Seite, die nennt sich coveryourtracks.eff.org.
Okay, die EFF kenne ich, ja. Das ist die Electronic Frontier Foundation, ne?
Genau, okay. Korrekt. Und die haben eine Seite gebaut, da kannst du hinsurfen und die sagen dir dann, okay, pass mal auf, dein Browser kann zurückverfolgt werden auf dich als Person. Also du hast sozusagen einen Fingerabdruck mit deinem Browser, der ist unique oder der geht in der Masse unter.
Ach.
Also sprich, die gucken, welche Informationen überträgt dein Browser beim Aufrufen einer Seite über dich oder über dein System.
Okay.
Und das ist schon sehr beeindruckend. Also bei mir sind es 18,3 Bits Identifikationsdaten. Damit bin ich im oberen Bereich, sage ich mal. Also es gibt Browser, die können weniger, aber die meisten sind so bei 18, irgendwas Bits von Informationen. So,
erklär mir, was das heißt im oberen Bereich. Ja. Das heißt, du bist leichter zu verfolgen als andere?
Ja. Okay. Ja. Also was heißt leichter? Wenn jetzt unsere Hörer auf die Seite gehen, werden sie auch diesen Score haben, mit ziemlicher Sicherheit. Weil nur die wenigsten Browser können da übertragen da weniger Informationen und sind da gehärteter.
Okay, wie heißt das? trackyourbrowser.eff.org?
Nein, coveryourtracks.eff.org.
Erzähl weiter, ich mach das mal hier
genau. Parallel. So, und dann kannst du dir auch anschauen, was für Informationen da übertragen werden. Also dann sind so Sachen wie der User Agent, also die Header-Information. Zum Beispiel sagt er mir, okay, du hast jetzt hier ein Mozilla-Browser auf Macintosh mit Apple WebKit, bla bla bla, Chrome oder Safari, also einen von denen hast du verwendet, zum Beispiel, und kann auch so Sachen sagen, okay, da sagte ich mir, gut, es kommen jetzt mehr Leute mit einem Browser da an, also mit einem Chrome-Browser. Das ist jetzt ja noch nichts, wo man mich zurückverfolgen kann, aber ich sage, pass auf, dein Fingerprint ist unter den letzten, warte, wo habe ich die Zahl? Unter den letzten 322.828 getesteten Anfragen bist du unique. Das heißt, unter diesen 300.222 können sie mich rauspicken und sagen, das warst du. Weil natürlich der Browser ist eine Information, dann gucken sich die Browser-Plugins an. Welche Plugins hast du installiert? Also zum Beispiel habe ich hier einen PDF-Viewer drin, was habe ich noch? Ja, halt verschiedene PDF-Tools, Edge, PDF-Viewer, whatever. Okay, dann gucken Sie sich an, welcher Zeitzone bin ich denn? Also ich bin quasi minus 60 zur Zeitzone, die Sie angeben. Das heißt also, vergleiche mich mit einer bestimmten Zeitzone. Dann sagen Sie, okay, Timezone ist Berlin. Gut, okay, passt. Mhm. Und jetzt kommt's. Und da dachte ich mir, okay, auch wenn Leute jetzt mit dem gleichen Browser, mit den gleichen Plugins kommen, mit der gleichen Zeitzone, aber mit dem nächsten haben sie mich mit der Auflösung meines Systems. Also mein Screen Size wird übertragen und die Farbtiefe. Ja, ich habe einen Widescreen Monitor, das heißt, ich habe 5120 mal 1440. Das ist also ein sehr, sehr breiter Screen. Wir haben nicht so viele.
Wie wär's mal mit einer Brille?
Ja, noch einer.
Dann brauchst du den Monitor. Okay, aber erzähl weiter. Wahnsinn.
Dann schauen Sie zum Beispiel noch, welche Fonts habe ich installiert auf meinem System? Mhm. Welche Schriftarten kann mein System darstellen? Habe ich Cookies aktiviert? Dann machen Sie noch zum Beispiel hier verschiedene Fingerprints von Canvas und WebGL. Das sagt mir jetzt nichts. Aber was ich noch interessant fand, unten die Sprache natürlich und die Plattform, auf der ich unterwegs bin. Also Mac, Intel, sagen sie hier. Und ganz unten kommt dann auch noch ganz interessant die Hardware. Also sie können auslesen, wie viele CPU-Kerne und wie viel Speicher ich habe und solche Sachen. Finde ich alles sehr, sehr interessant, dass der Browser das so quasi von Haus aus immer rausgibt. Und natürlich bringt es dann auch nichts, wenn du deine Cookies löscht. Das ist dem Anbieter total wurscht, weil der weiß, wer du bist.
Okay. Ich bin echt beeindruckt. Und wie ich dir gerade gesagt habe, ich habe es im Hintergrund gemacht. Jetzt frage ich dich nochmal ab. Dein Score war?
18,3.
Okay, meiner ist 18,3. Mhm. Unter wie vielen Usern bist du unique?
322.828.
Ich bin 322.884. Hallo? Mhm. haben wir das gleiche System? Haben wir nicht. Und jetzt habe ich mal mitgelesen, während du deine Sachen vorgelesen hast. Und da steht bei mir, ganz unten steht Device Memory. Ist das bei dir wahrscheinlich auch so? Du hast gesagt am Schluss die Hardware-Kerne und so weiter. CPU-Class ist bei mir not available, kann er nicht auslesen.
Und das ist bei mir auch, kann er auch nicht auslesen.
Device Memory?
8 GB.
Ja, bei mir auch. Ich habe nicht 8, ich habe 16.
Das kann sein. Ich habe auch nicht 8, da hast du recht.
So. Dass wir so identisch sind mit den, was waren es, 322.848 zu 828.
Ja, gut, das zählt wahrscheinlich einfach hoch. Das zählt hoch mit den Leuten, die das testen. Und dann sagt, okay, ich kann dich hier identifizieren anhand der Kombination aus allem. Das heißt, das ist normal.
Stimmt. Er stimmt. Ja, ich nehme es zurück. Ich bin nach dir gewesen, richtig. Among the 322.884 tested in the past 45 days. Also, okay, das ist die Anzahl der Leute, die es getestet hat. Damit macht es, dass wir 18,3 Bits Information haben, finde ich allerdings trotzdem spannend, dass es so ähnlich ist. Aber jetzt erklärt sich auch, warum ich so viel Unterwäschewerbung kriege. Die kommt eigentlich von dir. Und diese ganzen Werbefuzzis glauben, ich bin das. Jetzt ist alles klar.
Digitale Zwillinge sozusagen. Ja, nee, also kann man sich mal anschauen. Und wenn man den Browser ausgesucht hat und den konfiguriert hat, wie man will, dann kann man sich die Seite nochmal geben und sagen, okay, gebe ich jetzt weniger Informationen raus oder bleibt es gleich?
Ja, das finde ich total spannend. Also für diesen Test, da werde ich auch mal machen. Ich werde mit meinem bereits jetzt schon installierten, ich habe es gerade mit Chrome gemacht, Firefox werde ich es testen. Ich werde es auch mit dem Tor-Browser probieren, also dem Darknet-Browser nenne ich es jetzt mal. Und gucken, wie unterschiedlich die Ergebnisse auf der gleichen Maschine sind.
Ja, also du wirst wahrscheinlich die gleichen Zahlen bekommen, also Safari, Chrome, Brave, wirst du auch auf die 18,3 kommen. Was wohl weniger rausgibt, ist Mulvat. Kenne ich nicht den Browser, aber scheint einer zu sein, der wohl viel weniger rausgibt. Aber dazu vielleicht in einer der nächsten Folgen mehr, wenn ich mit dem Browser-Thema ein bisschen weiter bin.
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass die Zahl auch steigen wird und du more unique bist, wenn du unterschiedlich mehr Add-ons installierst. Also oder außergewöhnliche Add-ons.
Ja, klar.
Machst du, ne? Das wird ja auch. Ja. Auch genutzt hier.
Absolut, absolut.
Also ein Browser ohne alles ist vielleicht besser. Ich weiß gar nicht, gibt es Leute, die Browser ohne Add-ons haben?
Ja, aber der Browser kommt ja, wenn du installierst, schon mit einem Haufen Add-ons. Also so ganz nackt ist der ja nie. Du hast ja immer zum Beispiel ein Add-on zum PDF anschauen, ist ja immer mit drin. Also ich kenne keinen Browser, mit dem du mittlerweile keine PDFs mehr anschauen kannst beispielsweise.
Ja, dann macht es auch keinen Sinn, die wieder zu löschen, weil du dann erst recht unique bist, weil du nicht mit der Standard Default konfiguriert. Ja. Jetzt wird es schwierig, ey.
Ja, jetzt wird es, da hast du recht.
Jetzt wird es echt schwierig.
Ja, aber du müsstest ja nicht nur, was ich sagen will, ist nicht nur der Browser, sondern dein System, also die Auflösung. Du müsstest dann die Auflösung haben, die alle anderen haben. Also, stimmt. Weißt du, das ist also quasi unmöglich, ja.
Aber auch da haben wir vor einigen Folgen eine App genannt, mit der man das machen kann. Ne?
Stimmt.
Mac-App, mit der ich rechts Mausklick alle Einstellungen dieser Welt selbst auf den Beamer setzen kann. Phänomenal übrigens. Also wirklich ganz, ganz, ganz tolles Teil. Soll ich nochmal sagen, wie sie heißt? Wie heißt sie denn? Better Display, genau.
Better Display.
Super, klasse. Dann müsste ich immer Better Display einsetzen, auf so eine Standard-Default-Konfiguration von 5200, was hast du, irgendwas gehen. Genau. Dann denken, ja, guck mal, der Rüdiger ist wieder.
Ja. Ja,
und dann kann ich irgendwelche Schmuddelseiten angucken und jeder glaubt, du bist geil. So mache ich das.
Ja gut, aber du vergisst, dass da noch auch deine IP-Adresse und die ganzen Sachen auch noch mit reinfließen. Also es wird schwierig, Tobi. Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Naja. Ich merke schon.
Haben wir noch Zeit für einen kurzen KI-Slot?
Ja, immer. Ich habe zwar nichts mehr, aber ich höre mir gerne an, was du mir KI-mäßig erzählen möchtest.
Ich hab letztens abends mal wieder ein bisschen mit KI rumgespielt, mit Claude in dem Fall, was momentan in meinen Augen wirklich die beste KI ist, zumindest für meinen Einsatzzweck. Ich wollte, also wir produzieren mit diesem Podcast ja auch relativ viel Content und reden zu wenig darüber. Also wir haben ja unsere Social Media Kanäle, wir haben Blue Sky, wir haben Threads, wir haben LinkedIn, wir haben Instagram, aber wir posten da eigentlich nie so wirklich, hey, neue Folge.
Ja,
stimmt. Weil, ja, machen wir halt einfach nicht. Und dachte ich, okay, lass das doch automatisieren. Habe aber Claude gefragt, habe gemeint, pass mal auf, ich habe hier einen Podcast, das ist der RSS-Feed. Lad doch mal die Informationen von der letzten Folge runter und poste die beim LinkedIn.
Und du hast es Claude so gesagt, wie du es, oder hingeschrieben, gepromptet, wie du es mir jetzt gesagt hast.
Genau so, ja. Genau so. Und da kommt ein Skript raus, was natürlich nicht sofort funktioniert, weil du musst bei LinkedIn ja erst noch sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Skript und möchte per API was posten können. Das heißt, ich muss erst freigeben bei LinkedIn, ja, dass ich quasi meinem Skript die Erlaubnis gebe, in meinem Namen zu posten. Aber wenn ich das gemacht habe, funktioniert das wie eine Eins. Das ist wirklich fantastisch. Und klar habe ich dann noch ein paar Sachen geändert, weil es mir nicht so gefallen hat, aber er hat mir dann wieder, und das finde ich so krass, ich habe nur gesagt, lade die Shownotes aus dem MP3 herunter und poste die bei LinkedIn. Dann sagt der mir als Tipp, also das kommt die KI ums Eck und sagt, pass auf, ich habe nur die ersten paar Megabyte geladen, weil die Informationen, die sind in dem ersten paar Megabyte vom MP3, brauchen wir nicht die ganzen 40, 50 Megabyte runterladen. Sag ich, okay, das ist sehr schlau, ja, super, mach das so. Und dann sagt er, ja, pass auf, das ist der Text, den ich runtergeladen habe. Du kannst hier über eine Command-Line, kannst du den Text so übernehmen oder kannst den kürzen, kannst den professioneller machen, je nachdem, wie es halt für dein Umfeld gerade passt. Und ich sage, das habe ich gar nicht nachgefragt, aber das ist natürlich eine coole Idee.
Ja.
Weil dann bin ich draufgekommen, dass es ja vielleicht auch bei Threads und bei Blue Sky machen kann. Und da habe ich ja viel weniger Zeichen zur Verfügung.
Stimmt.
Das heißt, da mache ich eine kürzere Version bei Blue Sky, hat auch perfekt funktioniert. Threads hat nicht funktioniert. Ich glaube, das liegt an der API, die sie mir nicht richtig geben wollen. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, aber LinkedIn und Blue Sky funktioniert. Das heißt, wenn ihr diese Posting seht, kurz nachdem die Folge erscheint, habe ich leider nicht selbst geschrieben. Kommt von der KI.
Ja, aber ist toll. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde das total klasse, weil es einfach uns Arbeit abnimmt. Und da geht es ja nicht darum, einen persönlichen Tweet abzusetzen oder Post abzusetzen, indem du deine Meinung kundtust, sondern das ist ja Verbreitung von Content, der einfach regelmäßig erscheint. Und deswegen halte ich sowas nicht für falsch. Da brauchst du dich nicht entschuldigen, dass das eine KI macht. Im Gegenteil, ich finde das total geil. Bravo,
das danke. Total irre, weil das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, von der Idee bis, okay, jetzt ist LinkedIn-Posting da. Ist doch krass.
Wow. Weißt du, was schneller dauert als eine halbe? Na, ich fange jetzt nicht so an, weil du hast jetzt wieder irgendwie einen Witz auf der Zunge. Aber jetzt pass auf. Es gibt schneller programmierte Sachen als das.
Okay.
So, muss ich jetzt, ich sag einfach mal vorweg, danke. Ich habe den Ivo angeschrieben, der ja, für die Ivo nicht kennen, das ist so unsere graue Eminenz im Hintergrund, mit der wir öfters mal technische Themen beschnacken, und der eine Firma hat und programmiert, der macht Apps. So. Und ich habe ein Thema gehabt, das mich schon lange umgetrieben hat, wo ich mir immer gedacht habe, das nervt mich einfach. Und zwar, wenn ich dir oder anderen Menschen eine längere WhatsApp schicken möchte und ich nutze nicht WhatsApp Web oder eine längere Signal-Nachricht oder Threema-Nachricht, wo es ja auch Web-Dinger gibt, die habe ich auch nicht, dann möchte ich die nicht immer auf dem Handy tippen. Was ich dann gerne mache, ist folgendes. Ich tippe die in einem Editor. Ich mache einen Editor auf, neues Ding, tippe die auf meinem Mac, auf einer normalen, richtig guten Tastatur, kopiere es in die Zwischenablage. Und weil ich auf meinem iPhone natürlich die gleiche Apple-ID habe, ist auch dort die Zwischenablage verfügbar. Das heißt, ich kann es dann reinkopieren. Das funktioniert eigentlich sehr gut und ist so mein Weg. Und ich dachte mir, Mensch, ich möchte nicht immer einen Editor aufmachen, sagen neue Datei, dann, wenn ich die dann wieder zumache, sagt er, möchtest du die nicht speichern? Dann sagst du, nee, möchte ich nicht verwerfen. Dann fragt er manchmal nach, willst du wirklich? Also, eigentlich unsicher. Ich hätte am liebsten oben in der Taskbar ein Icon, wo ich draufklinge, dann geht ein Fenster auf, leeres Feld oder der letzte Text ist noch drin von mir, also ich tippe was rein und der tut es automatisch in die Zwischenablage, Fenster wieder zu und fertig. Und ich habe natürlich erstmal geguckt, ob es sowas gibt im App Store. Und ich habe viele, viele Apps gefunden, die Notes besser machen und Post-its machen, wo die dann, also, aber die sind so umfangreich und groß und mächtig, dass es einfach ein Overkill war. Und dann habe ich einen Ivo gefragt, ob er davon was wüsste. Und dann sagte er zuerst, und da hätte ich eigentlich selber drauf kommen können, weil die Idee war einfach so toll, sagt er, ja, Vibecode ist doch mit Claude. Mach's doch selbst. Und da hat er recht. Aber ich wollte es trotzdem nicht machen, wenn es das schon gibt. Aber eigentlich war die Antwort die richtige. Und dann schrieb ich auch noch zurück, ah ja, du hast recht, gute Idee, danke. Und plötzlich kam eine App von ihm. Dann sagt er, hier, fertig. Da hat sein Mitarbeiter und Kollege hat das einfach in der Zeit, und es waren 3 Minuten, hat das fertig gemacht, hat es mir geschickt. Also das ist krass. Jetzt nicht signiert im App Store, ja, aber klar. Es läuft natürlich lokal bei mir, klar, weil ich das die App freigegeben habe. Und die tut genau das, was ich will. Also Minuten. Und die hat das, und das ist das Schöne, der hat nicht Claude genutzt, der hat das selbst kodiert, weil er es kann. Und zwar so schnell. Also nochmal, vielen Dank dafür. Ich nutze die App, ja, Clipper hat er sie genannt. Ich finde die total geil und die macht genau das. Zack, Fenster auf, irgendwas lange reintippen und dann zack, kann ich es dir schicken. Nicht nur Beleidigungen natürlich, sondern auch nette Worte.
Okay, vielleicht ist das ja die Million-Dollar-Idee jetzt, die Clipper-App.
Nicht schlecht. Habe ich eigentlich ihm auch gesagt. Aber da war er überhaupt nicht Ding, weil er irgendwie sagt, ist ja nichts Besonderes. Ja, und ich glaube, dass
der hat schon genug. Ist es doch. Das ist egal. Der ist so reich, der hat genug. Braucht das alles nicht mehr.
Aber vielleicht denken wir drüber nach, Clipper vielleicht noch einen Tacken schöner zu machen. Das geht nämlich. Das wäre noch so eine kleine Idee an der Sache. Und die dann vielleicht doch für 99 Cent in den App Store zu stellen und schauen, ob da nicht mal zumindest ein Abendessen bei rumkommt.
Okay.
Meinst du nicht?
Ja, ich schaue es mir mal an. Also bisher habe ich das Problem, dass diese Clip-App löst, noch nicht gehabt.
Ja, aber kann sein.
Vielleicht sind meine Nachrichten zu kurz.
Ich bin nicht allein. Ich schwöre dir, es gibt Leute draußen, die machen dasselbe. So wie ich mir auch Mails an mich schicke, um Sachen nicht zu vergessen. Dann machen andere dann irgendwelche Listen in Notes oder sonst irgendwas. Das ist mir auch klar. Ich arbeite so. Ich kenne andere Leute, die schicken sich selbst iMessages. Die wohnen bei mir hier in der Wohnung. Ja. Die machen das über diesen Weg.
Soll ich was sagen? Ich mache das auch so inzwischen.
Du wohnst also nicht bei mir in der Wohnung.
Zum Glück nicht. Ich schicke mir selbst Signal oder auch mal WhatsApp-Nachrichten, einfach um das mal zu sichern, weil, keine Ahnung, du liest so viele Sachen über den Tag und weißt nicht mehr, wo habe ich jetzt gelesen, wo kam das jetzt vor, richtig. Und dann speicherst du dir kurz. Gibt es bessere Möglichkeiten. Aber dieses, ja, mir selbst E-Mail schicken, mache ich ganz selten noch, weil es nervt einfach. Ich habe das auch ganz oft gemacht, so selbst die To-Do-Listen schicken und dann nochmal drauf antworten, das hast du vergessen, das nervt einfach. Da gibt's Besseres.
Ja, also vielleicht werden wir reich, Millionär mit der Clipper-App. Mal schauen, vielleicht kriegen wir den Ivo noch dazu, an der kurz noch zu feilen, sie hübscher zu machen und dann rauszu.
Lass uns den Ivo einfach zwangsmillionären.
Ja. Das wäre doch mal nicht schlecht. Ja, vielleicht hat er doch nicht so viel Geld, wie du gerade gesagt hast.
Naja, wir werden sehen.
Zwangsmillionären, das ist auch ein schöner Begriff. Ja.
Gut, dann sind wir durch für heute.
Würde ich auch sagen. In diesem Sinne, danke Rüdiger.
Danke Tobi.